Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jahrzehntelang hat der Westen gegenüber den arabischen Staaten Realpolitik betrieben. Dem Öl und der Stabilität im Mittleren und im Nahen Osten zuliebe wurde Diktatur und Völker geduldet. Die USA und Europa gingen knallhart ihren Interessen nach, während sie allenthalben von Idealen wie Demokratie und Menschlichkeit sprachen. Nun steht man dem Aufstand der Araber eher ratlos gegenüber. Die Ereignisse haben überrascht und blamiert. Wie viel Glaubwürdigkeit haben westliche Ratschläge jetzt noch? Wie unbequem wird die arabische Zeitenwende für uns? Fragen über die Hans-Jörg Schulz mit Antonio Loprieno, Ägyptologe und Rektor der Universität Basel, und mit dem Genfer UNO-Experten Andreas Zumach debattiert.
Professor Loprieno, vor einer Woche haben die Militärs in Ägypten nun offiziell die Macht übernommen. Mubarak ist gegangen. Wie viel Vertrauen kann man denn in dieses ägyptische Militär haben?
Naja, Vertrauen ist immer so eine Sache. Das hat immer auch mit Interessenvertretung zu tun. Ich bin der Meinung, dass man nicht davon ausgehen kann, dass das ägyptische Militär ein ähnliches Demokratieverständnis hat, wie viele im Westen glauben. Ich denke jedoch, dass sie eingesehen haben, dass irgendetwas im Land auch neu gestaltet werden muss. Und es kann sein, dass sie eine, wie auch immer geartete Form des Übergangs zu einem besseren Modell begleiten.
Immerhin könnte es ja auch sein, sind ja alles Generäle, die noch von Mubarak eingesetzt wurden, dass sie eigentlich auch für das bisherige System stehen und insofern auch lieber mit dem Westen zusammenarbeiten als mit der Straße.
Natürlich, also auch das muss unbedingt hervorgehoben werden. Also das sind alle Leute, die inhaltlich, konzeptuell, selbstverständlich auch mit dem Mubarak-Regime in Verbindung stehen. Und dahinter verbirgt sich insbesondere diese Ablehnung des Islamismus oder der Entwicklung so weg, sagen wir so, von dieser westlichen Orientierung, die Ägypten auch in letzter Zeit gehabt hat. Aber also, was sich dahinter verbirgt an Verständnis von gesellschaftlichen Strukturen, das bleibt meines Erachtens so relativ anders als das, was sich der Westen wünschen würde.
Andreas Zumach, das ägyptische Militär, aber natürlich auch das gestürzte Regime in Tunesien oder jetzt die Herren in Marokko und anderswo im arabischen Raum, die standen ja immer für etwas, was wir bisher als Stabilität im Mittleren und Nahen Osten bezeichnet haben. Ist sie nun dahin, unsere Stabilität?
Unsere ist auf jeden Fall dahin. Das war ja immer auch nur ein Stück weit ein Selbstbetrug auch zulasten der Menschen in diesen Ländern, weil wir immer gesagt haben, die einzige Alternative zu diesen autokratischen oder diktatorischen Regimen wäre eine islamische oder islamistische Machtübernahme. Und diese Analyse hat in dieser Pauschalität nie gestimmt. Die Situationen etwa von Tunesien bis Algerien, von Marokko bis Irak sind jeweils spezifisch völlig anders. In Tunesien war diese Gefahr, wenn sie denn da ist, am vergleichsweise geringsten, weil sich hier die islamischen Parteien schon vor über 25 Jahren glaubhaft auf Demokratie, auf Gewaltfreiheit, auf einen laizistischen Staat festgelegt haben. Sicher ist es in Ägypten ein bisschen komplizierteres Bild mit den Moslembrüdern. Nur das Entscheidende ist, wie immer stark nun diese Kräfte waren und wie stark die Gefahr in Anführungszeichen war, dass sie die Macht übernehmen könnten. Wir haben mit unserer Politik der Unterstützung der autokratischen, diktatorischen Herrscher die islamischen Gruppen, Tendenzen und die Unterstützung für selbige in all diesen Ländern von Marokko bis Irak stärker gemacht. Das ist das kontraproduktive Nettoergebnis unserer Stabilitätspolitik.
Herr Loprieno, sehen Sie das auch so?
Unbedingt. Ich finde Herrn Zumachs Analyse absolut zutreffend in diesem Fall. Also wir haben die Tendenz hervorgehoben, dass der Islamismus als Opposition zu den bestehenden Regimen sich etabliert. Und wir haben eigentlich so getan, als wir diese Angst vor dem Islamismus mit den bestehenden Regimes teilen, die natürlich in unserem Fall anders motiviert war als im Falle der bestehenden Regimes. Aber wir haben eigentlich diesen Regimes letzten Endes verholfen.
Also wir, ich vereinnahme uns jetzt alle mal für den Westen, wir haben im Prinzip Angst vor etwas, was wir selber zu verantworten haben.
Wir haben, glaube ich, das auch historisch selber zu verantworten, in der Hinsicht, dass natürlich 200 Jahre unglückliche Dialektik zwischen Ost und West jetzt auch zur Sprache kommen. Ich glaube, vieles dessen, was jetzt passiert im Nahen Osten, damit zu tun hat, dass eine Form der mangelnden Verarbeitung, auch der Verwestlichung oder der Anpassung an westliche Modelle stattgefunden hat. Und so kommen eben die Probleme jetzt zutage, die historisch sich in den letzten 200 Jahren kumuliert haben.
Herr Zumach, die Verwestlichung, die westlichen Interessen, da möchte ich Sie gern doch nochmal fragen. Die amerikanische Politik in der Region bestand ja aus den Hauptinteressen Öl und militärische Stabilität auch zum Schutze von Israel. Und Europa hat mit der arabischen Welt doch wesentlich über Terrorismusbekämpfung geredet, über die Verhinderung von Migration und so weiter. Was wird denn nun aus unseren westlichen Interessen?
Also zunächst mal würde ich behaupten, dass zunächst von Ihnen genannte Interesse der USA, möglichst preiswertes Öl und dann Schutz Israel oder der Existenz des Staates Israels, ist auch ein gemeinsames westliches Interesse Westeuropas, zumindest bis zum Ende des Kalten Krieges 1990 gewesen. Und ich denke, es gilt auch weiter für die hinzugekommenen osteuropäischen Staaten und wohl auch für die alte Sowjetunion. Also da nehmen wir uns wenig, also bis auf die Ölinteressen, die hatte die Sowjetunion nicht. Und das Moment mit der Bekämpfung des Terrorismus ist verstärkt oder ganz offensichtlich nach dem 11. September 2001 hinzugekommen, wo islamistische Gruppen mit Terrordrohungen ja erstmals mit einem globalen Maßstab, im globalen Maßstab aufgetreten sind. Das gab es ja vorher nicht. Aber wir müssen daran erinnern, auch schon vor diesem Datum, 11.2001, gab es ja zum Beispiel Wahlen in Algerien, wofür wir waren, dass sie stattfinden. Sie waren auch relativ sauber und ordentlich. Selbe im Gazastreifen, im besetzten Gazastreifen. Und in beiden Fällen werden islamische oder islamistische Parteien in die Mehrheit gewählt und dann sagen wir, der Gesamtwesten, nö, so hatten wir es uns aber nicht vorgestellt und erkennen das nicht an und unterstützen, also im Fall Algerien, den Militärputsch. Und ich glaube, das hat unsere Glaubwürdigkeit, unsere gesamtwestliche Glaubwürdigkeit unglaublich unterminiert. Und wenn wir heute mit dem Menschenrechtsargument kommen, dann ist das leider fast völlig leer in den Ohren der Menschen dort. Und das europäische Interesse, was hinzugekommen ist, was Sie zum Schluss erwähnt haben, dass vor allem Staaten und Diktatoren wie Herr Gaddafi für uns den Polizisten spielen, der vor unserer Tür dafür sorgt, dass die Flüchtlinge aus dem afrikanischen Kontinent nicht zu uns kommen. Das ist ein ganz besonders schlimmes Kapitel, wenn man sich anguckt, in welchen unglaublichen Zuständen diese Zehntausende Flüchtlinge im Moment in Lagern in Libyen vegetieren und wenn sie es denn aufs Meer schaffen, inzwischen ja auch zu Tausenden bei dem Versuch, zu uns zu kommen, ertrinken.
Das ist ja ohnehin ein Phänomen, dass man Gaddafi speziell auch hier in der Schweiz immer so als das Feindbild Nummer eins herausstellt, aber heimlich dann doch wieder ganz gerne mit ihm zusammenarbeitet.
Also man arbeitet mit ihm auf diese Weise zusammen. Es gibt zweitens aber vehemente wirtschaftliche Interessen, gerade auch der europäischen Staaten. Es winken lukrative, milliardenschwere Aufträge, Atomkraftwerke, die Gaddafi haben will, Infrastrukturausbau, Straßen und so weiter. Und da befinden sich die großen EU-Staaten, Frankreich an der Spitze, Großbritannien, Deutschland, aber auch Spanien, Italien, in der Konkurrenz zueinander. Aber auch Schweizer Unternehmen sind an diesen Aufträgen interessiert. Ich will zu dem allerersten, was Herr Professor Lopeyono gesagt hat, über die Interessen des ägyptischen Militärs nur noch eines hinzufügen. Auch hier gibt es ja wirtschaftliche Interessen dieser Militärs, die ja als bisheriger Teil des Mubarak-Regimes überhaupt erst an die Funde gekommen sind, ganze Firmen und so weiter haben konnten. Und auch das steht natürlich für die jetzt auf dem Spiel. Ne?
Herr Lopeyono, Herr Zumach hat vorher erwähnt, dass unsere Worte Menschenrechte, demokratische Werte und so weiter relativ hohl klingen müssen in den Ohren der Menschen, die jetzt in Arabien auf die Straßen gehen. Wenn Sie mit Ihren Kollegen telefonieren in Ägypten, ist es auch Ihr Eindruck? Also so viel will man von uns jetzt an moralischen Maßstäben eigentlich gar nicht hören.
Ich glaube, zum Beispiel, ich kenne die Situation in Ägypten am besten. In Ägypten ist allen sonnenklar, dass zwischen dem, was die Europäer sagen und dem, was die Europäer zeigen in ihrem Handeln, ein großer Bruch besteht. Das ist allen Ägyptern evident. Ich glaube, die Menschen so auf der Straße, wie es so schön heißt, wissen, dass vielleicht die Europäer ein etwas höheres Verständnis, ein besseres Verständnis der Lage im Lande haben als etwa die Amerikaner. Mhm. Aber sie verstehen sehr wohl, dass die globalen Interessen auf politischer Ebene identisch sind. Besonders klar kommt dieser Bruch so etwa bei der Bewertung auch der Altertümer zustande. Also auch da diese Reaktion der Leute auf die, zum Beispiel im Ägyptischen Museum, auch auf die eigenen Altertümer, hat in einem gewissen Sinn auch damit zu tun, dass sie häufig von den als Ausdruck europäischer Kultur, europäischer akademischer Kultur angesehen werden und nur politisch instrumentalisiert von den Eliten des Landes. Auch da ist ein sehr dialektisches Verhältnis
festzustellen. Also sind die, das ist ja ihr Spezialgebiet, ja. Sind die Altertümer dort auch irgendwie werden als Teil unseres Kolonialismus angesehen?
Sie werden zumindest nicht als Teil einer historischen Kontinuität angesehen. Das ist ja ein großer Unterschied. In der Geschichte der westlichen und der östlichen Welt. Im Westen leben wir ein bisschen mit diesem Modell der historischen Kontinuität zwischen dem Altertum und der Gegenwart, auch in der Schweiz ganz besonders. In der östlichen Welt denkt man eher an eine Folge von Brüchen und Zäsuren. Dann da kamen zuerst die alten Ägypter und dann kamen die Christen, dann kamen die Muslime. Und insofern ist das Verhältnis zwischen diesen verschiedenen so Momenten immer neu zu verhandeln. Und gerade das Altertum wird sehr stark auch mit die Neuentdeckung des Altertums mit der Präsenz europäischer Kultur in Verbindung gebracht, meines Erachtens auch zu Recht so.
Herr Zumach, haben Sie das Gefühl, dass sich westliche Politiker heute auch mit einer gewissen Reue oder mit einer gewissen Scham auch an all das erinnern, was sie da mit zu verantworten haben im arabischen Raum? Also wenn man sich jetzt die Bilder nochmal anschaut, wir haben auch neulich nochmal eines gesehen, der frühere Schweizer Präsident Kuschper mit Mubarak strahlen, natürlich immer wieder Sarkozy Arm in Arm wegen dieser Mittelmeerunion, die sie da zusammen gegründet haben. Haben Sie das Gefühl, die denken jetzt ein bisschen drüber nach, wir haben da was falsch?
Also, ob sie vielleicht intern drüber nachdenken, kann ich natürlich nicht wissen. Ich hoffe es sehr, aber deutliche öffentliche Zeichen von Reue, Entschuldigung, habe ich bisher nirgendwo vernommen. Es gibt jetzt erste öffentliche Erklärungen, dass man mit Einschätzungen völlig falsch gelegen hat. Da hören wir nun, dass die CIA nun zugibt, dass sie kaum Kenntnisse hatten über die Muslimbrüder in Ägypten, wie die nun tatsächlich ticken und denken. Und dieses Eingeständnis, nachdem man nun 40 Jahre gesagt hat, wir müssen Mubarak stürzen, weil sonst die islamistischen Bösen, möglicherweise sogar terroristischen Muslimbrüder an die Macht kommen, ist natürlich schon bemerkenswert. Aber darüber hinaus sehe ich noch keine, zumindest öffentlich, Anzeichen von Reue und wirklicher Selbsterkenntnis. Bis die letzten Tage, auch die deutsche Bundeskanzlerin Frau Merkel zusammen mit der US-Außenministerin Clinton in München am vorletzten Wochenende noch gesagt haben, nur langsam, langsam in Ägypten, lieber noch viele Monate Mubarak dranbleiben, sogenannter geordneter Übergang. Ich denke, es gibt eine große Überraschung, es gibt eine große Irritation und man weiß bisher nicht wirklich mit der neuen Situation umzugehen. Wir wissen aus der Obama-Administration intern, dass es dort hochinteressante Auseinandersetzungen gegeben hat, wo die Riege der sogenannten Realpolitiker, darunter Frau Clinton und Mr. Gates, eben für Moderation, für Mubarak noch möglichst dranhalten, plädiert hat, während jemand wie Samantha Power, eine Menschenrechtlerin, die im Nationalen Sicherheitsrat sitzt, und die Ägypten-Experten, die es ja auch durchaus gibt im State Department, alle gedrängt haben, Obama möglichst früh auf die Demokratiebewegung zu setzen. Und Obama ist ja innerhalb der entscheidenden zwei Wochen der Vorgänge in Ägypten mindestens dreimal hin und her geschwenkt.
Ich würde auch eines betonen, so als Unterstützung dessen, was Herr Zumach sagt, dass eine gewisse Form der Reue indirekt durchaus auszumachen ist, indem die europäischen Politiker, sagen wir so, sehr vorsichtig gewesen sind am Anfang dieser Demokratiebewegung. Also man hat gesehen, dass sie so nicht ganz wussten, wie man zu reagieren hatte und so die zwar immer so sehr stark für so die Demokratie und sich dazu dieser Bewegung bekennend, aber immer noch mit einer gewissen Hemmung im Sinne des möglichen Ausgangs. Und in dieser Hemmung erkenne ich auch eine Art Erinnerung an die eigene Schuld. Ich will wenigstens hoffen, dass das so vielleicht darin zu erkennen ist.
Okay. Vielleicht haben ja, Sie haben, Herr Zumach, die Damen Merkel und Clinton angesprochen mit dem geordneten Übergang. Vielleicht haben Sie es ja geschafft. Ist es nicht das im Prinzip, was im Moment in Ägypten auch läuft mit dem Militär? Es ist doch in deren Sinne ein geordneter Übergang.
Ja, aber erst, ich glaube nicht, dass das was zu tun hat damit, dass Frau Merkel und Frau Clinton vorletztes Wochenende in München bei der sogenannten Sicherheitskonferenz diese Appelle losgelassen haben. Ich halte es für eine ungeheure Überschätzung auch der Einflussmöglichkeiten, die hier westliche Politiker und Politikerinnen noch haben. Es grenzt auch für mich an Arroganz und Überheblichkeit, wie hier westliche Politiker zu diesem Zeitpunkt nach all den letzten Jahrzehnten der verfehlten Politik aufgetreten sind und meinten, sie könnten dem ägyptischen Volk oder den Völkern in anderen Ländern Nordafrikas und des Nahen Mittleren Ostens hier noch Ratschläge geben. Dass das so gelaufen ist, wie es in Ägypten gelaufen ist, nur in Anführungszeichen 365 Menschen bisher ums Leben gekommen sind, was ja auch nicht wenig ist, dass die Leute zur grenzenlosen Überraschung auch Schweizer Zeitungen am Tag nach der letzten Demonstration erstmal den zentralen Platz in Kairo aufgeräumt haben und viele wünschen sich das auch hier nach großen Feierlichkeiten oder nach Fußballfesten. Das ist das Verdienst der Menschen in Ägypten, ist auf ihrem Mist selber gewachsen, sage ich mal salopp, und bedurfte, glaube ich, keiner westlichen Empfehlungen oder Ratschläge und Mahnungen.
Über die Zeitenwende in einigen arabischen Staaten und die fatale Politik des Westens diskutieren in der heutigen Kontextdebatte der Ägyptologe Antonio Loprieno und der UNO-Experte Andreas Zumach. Professor Loprieno, Sie haben auch mal als Gastprofessor in Jerusalem an der Hebräischen Universität gelehrt. Nun hat ja Israel auch immer den ägyptischen Diktator geschätzt als zuverlässigen Partner. Verstehen Sie, dass Israel jetzt mit relativ bangen Gefühlen auf die Ereignisse in Kairo schaut?
Ich habe in Israel immer so eine Eigenschaft beobachtet, die gleichzeitig faszinierend und beunruhigend ist. Und zwar, die Israelis können auf sehr direkte Weise etwas sagen, was viele Europäer denken, aber aus lauter politischer Korrektheit nicht sagen dürfen oder wollen. Zum Beispiel ist es in Israel gang und gäbe, eine Aussage zu hören wie, ja, natürlich ist Mubarak überhaupt nicht so der größte Demokrat und mögen mag ich ihn auch nicht, aber der garantiert die Stabilität und das Maximum, was ich da erwarten kann, eben von der Ecke, ist halt Stabilität, also ist kein Angriff. Und insofern ist eine relativ bescheidene Erwartung verbunden mit einer rein so realpolitisch motivierten Unterstützung gewesen. Und interessanterweise ist in Israel das auch in allen Schichten, insbesondere in den akademischen Schichten der Gesellschaft, absolut etabliert. Also die Distanz, um nicht zu sagen Verachtung, aber mit Sicherheit die intellektuelle und emotionale Distanz zu den arabischen Herrschern ist enorm. Sie werden aber ganz realpolitisch daran gemessen, wie welche Gefahr sie tatsächlich für Israel darstellen.
Aber auch hier klafft dann wieder diese große Lücke zwischen dem Ideal, Israel ist stolz darauf, die einzige Demokratie in der Region zu sein, und dem knallharten Interesse.
Ja, absolut. Ich glaube auch so, dass mit der einzigen Demokratie, zwar stellt man in Israel immer wieder fest, wie stark sie auch so anerkannt werden möchten als Demokratie von Europäern, also auch so bestimmte Formen der Boykottierung, die so Israels, die auch in der akademischen Welt in letzter Zeit so stattgefunden haben, die treffen sie besonders hart, eben weil sie diesen Stolz empfinden, auch als Demokratie da zu sein. Aber in ihrem Verhältnis zur arabischen Welt glaube ich nicht, dass jetzt die Frage der Demokratie da eine besonders zentrale Rolle spielt. Es spielt einfach diese berechtigte oder unberechtigte Angst um die Existenz des Staates Israel.
Andreas Zumach, was bedeutet denn aus Ihrer Sicht diese arabische Revolution für Israel? Sind die arabischen Völker für Israel wesentlich unbequemer, als die arabischen Diktatoren es waren?
Sie sind unbequemer insofern, als sie sich nicht haben beruhigen lassen durch den Stillstand seit 50 Jahren im israelisch-palästinensischen Kernkonflikt. Der Friedensvertrag, der 1979 zwischen Israel und Ägypten geschlossen worden ist, der natürlich ein Fortschritt war, verglichen zu der Zeit, wo man sich gegenseitig nicht anerkannte, nur er ist eben ein Frieden zwischen den Regierungen geblieben und zwischen den Völkern geworden. Ich denke, die Entwicklung, die Dynamik der Entwicklung in diesem Teil der Welt wird nicht nur jetzt in anderen arabischen Staaten weitergehen. Wir haben ja die ersten Anzeichen, auch Oman, Bahrain, Algerien und so weiter, sondern die Regierung Benjamin Netanyahu wird diese Entwicklung nicht überleben. Sie wird zumindest nicht überleben, wenn sie meint, ihre bisherige Politik fortsetzen zu können. Und zugleich werden auch die korrupten und undemokratischen Machtstrukturen innerhalb der Palästinenser, sowohl in der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah in der Westbank, aber auch unter der Hamas im Gaza, diese Dynamik nicht überleben. Auch hier gibt es ja schon erste Anzeichen. Die Regierung, die Autonomiebehörde in Ramallah, hat ja schon angefangen, Minister auszutauschen.
Und was könnte das für die westlichen Strategien gegenüber Israel bedeuten?
Ich denke, es ist eine der letzten Chancen auch für die USA und die Europäer, nun endlich mit aller Kraft und Glaubwürdigkeit auf eine gerechte Zwei-Staaten-Lösung zu setzen. Das heißt, in den Vorkriegsgrenzen von 67. Wenn das nicht geschieht, ist dieser Zug abgefahren. Es sind jetzt schon immer mehr Stimmen zu hören, die sagen, es ist unrealistisch angesichts der geschaffenen Fakten on the ground, also von über 500.000 illegalen Siedlern allein in der Westbank und Ost-Jerusalem. Nur, dann muss klar sein, wenn dieses vorbei ist, dann gibt es einen binationalen gemeinsamen Staat, in dem Juden sehr schnell eine kleine Minderheit werden. Wer also Interesse daran hat, dass es auch künftig Israel gibt, Israel mit einer jüdischen Bevölkerungsmehrheit und einer jüdischen Identität zumindest, nicht ausschließlich, aber schon gewichtig, der müsste dafür sein, dass jetzt endlich die Zwei-Staaten-Lösung zustande kommt.
Dazu macht dann bleiben uns eigentlich jetzt vor allem noch die Palästinenser, die, auf die wir natürlich auch schauen müssen in dieser Region. Wie könnte denn diese Volksbewegung in anderen arabischen Ländern auf die Palästinenser übergreifen?
Also zunächst mal die Situation, das sollten wir vielleicht hier nochmal deutlich sagen, bei allen Gemeinsamkeiten der Probleme, die ja Professor Lopriou nun auch schon gesagt hat, gibt es natürlich immer wieder spezifische Unterschiede. Wir sehen aber jetzt, dass im Oman schon reagiert wird. Da wurden gestern die Gehälter mal eben um 40% hochgesetzt, um die Leute zufrieden zu halten. Im Irak werden die Gehälter der Minister drastisch gekürzt, weil das Volk hier unruhig ist. Algerien kündigt an, den seit 19 Jahren bestehenden Ausnahmezustand innerhalb der nächsten 5 Monate aufzuheben. Ich will meine Sorge ausdrücken und verbinde das mit einer Frage an Professor Lopriou, weil ich auch hier eine Unsicherheit habe. Inwieweit die Gefahr einer sunnitisch-schiitischen Konfliktlage tatsächlich besteht oder ist das nur eine Instrumentalisierung von Politik? Ich frage das deswegen, weil die USA ja ganz deutlich auf die von ihr so bezeichneten sunnitischen, konservativen Regime etwa in Bahrain, in Kuwait, in Saudi-Arabien, bislang auch in Ägypten gesetzt haben, gegen die so beschriebene schiitische Gefahr, also Iran, Hisbollah, Hamas, ist hier möglicherweise eine Eskalation entlang dieser innerislamischen Religionsfront.
Also ich finde diese Frage eine der wichtigsten auch so in der Beurteilung des modernen Nahen und Mittleren Ostens. Ich würde vielleicht die Frage so beantworten. Der Islam hat nie eine Reformation im christlichen Sinne gehabt, das heißt eine innerkirchliche oder innerreligiöse Erneuerungsbewegung, ob erfolgreich oder nicht, bleibt dahingestellt. Aber diese Form der Erneuerung eines gemeinsamen Glaubens hat nicht stattgefunden. Sunnitisch und schiitisch sind eher so Unterschiede in der Verhaltensform gegenüber der Religion, in sehr wenigen theologischen Konzepten. Aber was stattgefunden hat im Islam, ist vielleicht noch mehr als im Christentum eine Politisierung konfessioneller Unterschiede. Das heißt, um auf die Frage von Herrn Zumbach zurückzukommen, würde ich sagen, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass diese Dichotomie hervorgehoben wird und noch weiter geführt wird. Aber nicht wegen des religiösen Unterschieds, sondern wegen des politischen Unterschieds, weil hinter dem Schiismus der Iran steht. Das ist so, das ist der eigentliche Grund. Also in dieser Auseinandersetzung scheint mir die politische Ebene, Iran versus arabische Welt, wichtiger als die theologische Ebene zu sein, Sunnismus versus Schiismus.
Der Iran wird uns jetzt wahrscheinlich dann noch mehr als das Feindbild Nummer 1 vorgehalten.
Absolut, ja, und möglicherweise auch so durch diese erste Zeichen, auf die Herr Zumach hingewiesen hat, möglicherweise auch so mit einer Dose an Feindseligkeit, die vom arabischen Lager kommt, eben wie gesagt, weil es sich um den Iran handelt, noch mehr fast, als weil es sich um Schiismus handelt.
Wenn wir das Ganze jetzt nochmal einordnen, wie es denn mal in den Geschichtsbüchern sein könnte, da wird ja auch der Iran immer wieder als mahnendes Beispiel angeführt. Da ist vor 30 Jahren ein Diktator gegangen, der Schah, und ein anderer, der mindestens so schlimm ist, der Ayatollah Khomeini, ist stattdessen gekommen. Herr Zumach, besteht die Gefahr, dass es vielleicht in einigen Monaten ähnlich laufen wird in Ländern wie Ägypten oder Tunesien?
Nein, das sehe ich nicht, aufgrund auch sehr unterschiedlicher spezifischer Situationen. Also die Rolle, die Persien, wie wir es damals nannten, gespielt haben, nach dem Sturz, muss man immer sagen, der demokratisch geführten Regierung Mossadegh, die 53 nicht sein durfte aus Sicht des Westens, weil sie die Ölfelder verstaatlichte, und dann eben diese 27 traumatischen Jahre der Schah-Diktatur. Das war doch eine sehr spezifische Situation, und ich denke, dieses Persien war und Iran ist auch heute noch von größerer strategischer Bedeutung für den Westen als Ägypten das ist, trotz aller feindseligen Rhetorik, die es im Moment etwa zwischen Washington und Teheran gibt. Ich glaube aber auch, wenn ich das sagen darf, dass die Entwicklung, die wir im Moment in der arabisch-nordafrikanischen Welt sehen, nicht vor Iran Halt machen wird. Die Führung Ahmadinejad, die Staatsmedien belügen sich selber und das Volk oder versuchen es seit Wochen mit der Behauptung, etwa in Ägypten sei, Zitat, die islamische oder islamistische Straße aufgestanden gegen die vom Westen gestützte Diktatur. Das ist ja maximal ein Viertel der Wahrheit. Und man versucht aber so, dieses für sich positiv auszuschlachten. Diese Rechnung geht nicht auf. Wir hören von wieder aufflammenden Demonstrationen. Der Repressionsapparat, den das Regime Ahmadinejad entwickelt hat, seit der sogenannten Grünen Revolution, ist leider sehr viel massiver. Rekordzahl von Hinrichtungen ist ein Indiz in den letzten Monaten. Aber ich denke, diese Dynamik, die wir jetzt sehen in der arabisch-nordafrikanischen Welt, lässt sich nicht verhindern, auch in Iran. Und das wird die ganz große spannende Frage sein, wie das ausgehen wird.
Das ist die spannende Frage der nächsten Wochen, Herr Lobrieno. Diese Freude im Westen, Sie haben sich wahrscheinlich auch sehr gefreut vor einer Woche, da was in Kairo passiert ist. Diese Freude ist zwar, ja, man konnte lesen, man freut sich, weil es ähnlich ist wie 1989, ein großes historisches Ereignis. Bei unseren Politikerinnen und Politikern war die Freude aber sehr gedämpft, hatte ich den Eindruck. Wurde der Westen vielleicht auch ertappt dabei, dass er doch im Nahen Osten noch so etwas wie eine moderne Form des Kolonialismus betrieben hat?
Also mit Sicherheit hat der Westen eine moderne Form des Kolonialismus betrieben. Ich kann das so aus dem Eigenfach beurteilen. Der Kolonialismus drückt sich dadurch aus, dass dem Gesprächspartner nicht den gleichen Status zuerkannt wird oder beigemessen wird. Und ich kann sagen, in der Ägyptologie ist es gang und gäbe, dass man mit ägyptischen Kollegen anders umgeht als mit westlichen Kollegen. Und so zwar würde wahrscheinlich niemand aus politischer Korrektheit sagen wollen, dass man sie, sagen wir so, abfällig behandelt. Aber die Realität ist, dass unsere Einstellung zu dieser Kultur eher eine noch von orientalistischen Modellen geprägt ist, als jene, die wir häufig angeben, so betreiben zu wollen, die auf Gleichwertigkeit hinzielt. Diese Gleichwertigkeit in unserer eigenen kulturellen Einstellung zum Osten, aber so jetzt spezifisch zu Ägypten, hat meines Erachtens bisher nicht stattgefunden, trotz gegenteiliger Behauptung im offiziellen Bereich.
Also auch in unseren kulturellen Betrachtungen werden wir sehr umlernen müssen in den nächsten Jahren. Herr Zumach, lernen müssen jetzt vor allem auch die Menschen in den westlichen Hauptstädten, also Brüssel und Washington. Nehmen wir mal an, es geht in einigen Ländern zumindest so gut weiter wie bisher. Dann ist ja Arabien für den Westen kein geopolitisches Schachbrett mehr, wie es das bisher war, sondern es ist plötzlich eine Landschaft mit Menschen, die uns von gleich zu gleich begegnen wollen. Wie müssen wir uns jetzt darauf vorbereiten?
Diese neue Situation verändert aber zunächst nicht die Tatsache, dass es noch vehemente Interessen gibt. Das Interesse an dem Rohstoff Öl, wo 85% in der Region nahe Mittlerer Osten liegen, 85% der Weltressourcen, verschwindet ja nicht über Nacht wegen dieser Entwicklung. Und die Frage, wie wir damit umgehen, ob wir nun uns selber helfen bei der Befreiung aus der Sklaverei, also der Abhängigkeit von dieser fossilen Rohstoff, wozu es ja große Notwendigkeit gibt aus Klimagründen und weil es halt absehbar zu Ende geht. Und ob wir auch diesen Ländern helfen, ihre Abhängigkeit von diesem im Wesentlichen einen Gut, was sie bisher verkaufen konnten, also nicht alle, aber doch wesentliche, Saudi-Arabien, Irak, Iran, die Emirate, ob wir ihnen helfen bei der Diversifizierung dann auch ihrer Volkswirtschaften, und das kann nicht nur Tourismus sein, ob wir ihnen helfen bei der Verbesserung der Bildung, der Startchancen für die jungen Menschen in ihren Ländern. Oder ob wir die Militärhilfen, die wir ja nach wie vor zahlen, auch nach Ägypten, die 1,3 Milliarden sind noch nicht abgesagt aus Washington, ob wir das kürzen und dieses Geld woanders gezielt einsetzen, das ist die große Frage. Und da muss sich der Westen erst noch bewähren.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.